Wir können uns die Hormone ein bisschen wie die Regie im Theater vorstellen. Also wenn Licht, Ton und Schauspieler nicht mehr ganz synchron laufen, dann merkt man das an verschiedenen Stellen gleichzeitig und nicht nur an einer Stelle.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Willkommen zu einer neuen Folge zur Frauengesundheit. Viele Frauen bemerken das ja ganz direkt, ne? Die Haut verändert sich, die Haare werden dünner. Gerade in der Lebensmitte sind das oft keine kosmetischen Kleinigkeiten mehr, sondern sichtbare Hinweise darauf, dass sich im Körper etwas Grundlegendes verändert. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und die Rolle der Hormone dahinter.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Kirsten Frintrop, Redakteurin und Co-Host dieses Podcasts. Die ein oder andere wird das kennen. Wir gucken in den Spiegel und merken, irgendwas ist anders. Und ich meine jetzt nicht die kleinen und die großen Falten, sondern die Haut fühlt sich trockener an, sie ist ein bisschen empfindlicher, die Haare wirken feiner oder fallen sogar mehr aus als sonst. Solche Veränderungen können mit dem natürlichen Rückgang von Östrogen zusammenhängen, besonders rund um die Menopause. Heute ordnen wir das einmal ein. Was ist normal, was ist behandelbar und worauf sollten Frauen diesbezüglich in Sachen Ernährung achten? Anne, starten wir doch mal ganz allgemein. Was machen die Hormone in uns und wie verändern sie sich?
Also die Hormone sind ja unglaublich machtvoll. Mhm. Jetzt nicht nur die weiblichen oder überhaupt die Sexualhormone. Sie sind die heimlichen Dirigenten eigentlich aller Körperabläufe. Und sie sind, wenn wir so wollen, die geheime Sprache des Körpers. So habe ich sie interessanterweise in meinem neuen Buch genannt. Sie sind Teil des Kommunikationssystems. Und Hormone sind jetzt keine Schönheitsbotenstoffe, sondern eben sie sind zentrale Signalstoffe, die so viel regeln. Und wenn wir uns jetzt doch mal auf die Hormone beziehen wie Östrogen und Progesteron, dann gibt es hier eine wunderbare Gruppe an Körperfunktionen, die beeinflussen. Und zwar Östrogen beeinflusst die Hautbarriere. Östrogen sorgt dafür, dass die Haut schön feucht und prall ist. Mhm. Es sorgt dafür, dass Kollagen und die elastischen Fasern optimal versorgt sind und ihren Job machen. Die Androgene, also die eher männlichen Hormone, übrigens auch Frauen haben Testosteron, beeinflussen unter anderem die Talgproduktion und den Haarfollikel. Und Progesteron ist natürlich auch ein ganz wichtiges Hormon, was alle kennen, die sich jetzt gerade in der Phase der Perimenopause befinden, wo es zum Beispiel zu einem Abfall des Progesterons kommen kann und manche empfinden dann eine Östrogendominanz. Also es ist ein ganz spannender Fakt, den man auch klinisch oft merkt. Und wichtig ist jetzt aber für unser Verständnis, Haut und Haare sind extrem hormonempfindlich. Haare übrigens auch extrem Coenzym Q10 abhängig. Die Haarwurzel, der kleine Muskel in der Haarwurzel hat ganz viel Energiekraftwerke und braucht deswegen so viel Coenzym Q10. Das ist übrigens wichtig für Frauen mit Haarausfall. Es liegt nicht nur immer am Eisen, es liegt auch nicht immer an der Schilddrüse, es liegt auch nicht immer nur an den Hormonen. Es ist auch oft ein Mitochondrienproblem. Mhm. Und jetzt zu den Hormonen zurück. Frauen merken zum Beispiel in der Schwangerschaft, merken nach der Geburt, aber natürlich auch um die Menopause herum, dass die Hormone sich verändern. Und anfangs ist es oft so, dass die Spiegel oft erst schwanken. Also richtig zickzack fahren, bevor sie dann dauerhaft sinken. Und das merken dann Frauen in den letzten Jahren vor der letzten Periode. Also wenn Östrogen sinkt, dann verliert die Haut gewissermaßen einen Teil ihrer Schutz- und Reparatursignale. Das ist auch der Moment, wo man auch merkt, ach, es kommt so ein bisschen mehr Trockenheitsfältchen oder auch am Unterarm denkt man sich, huch, was ist denn da über Nacht passiert?
Okay, dann nehmen wir jetzt die Haut nochmal weiter unter die Lupe, Anne. Was genau passiert denn da, wenn die Hormone sich verändern?
Also wie ich eingangs schon sagte, und das ist auch durch Forschungen belegt, zeigt sich, dass der Östrogenmangel in und nach der Menopause mit weniger Kollagen, geringer Elastizität und mehr Trockenheit zusammenhängt. Also wir merken das, ne? Irgendwann, das siehst du ja bei kleinen Kindern, bei Babys, wenn die lachen, dann lachen die und es gibt keine Falte. Bei alten Menschen fließt das Lächeln, finde ich, so durch die Falten, durch den Körper, das durch das Gesicht und es schnellt nicht mehr so zurück. Das Zurückzurren, ne, der Falte ist einfach nicht mehr so schnell oder gänzlich gegeben. Das heißt, hier ist der Moment der Faltenbildung doch etwas angekommen und gerade auch merkt man, dass die Haut dünner ist, empfindlicher ist und kann sogar sein, dass man auf einmal, obwohl man jetzt die Pubertät schon hinter sich gelassen hat, mit Unreinheiten zu kämpfen hat. Ach. Was man aber auch wissen muss, nicht jede Hautveränderung ist automatisch hormonell bedingt. Wir müssen natürlich auch wissen, Sonne, Schlaf, Stress, Rauchen, Pflegeprodukte, die man benutzt und was man isst, all das spielt eine Rolle. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn Hautprobleme neu auftreten oder sich deutlich verschlechtern, auch das diagnostisch immer mit einbezieht.
Geht man dann zum Dermatologen oder wohin?
Ja, also erstens mal eine dermatologisch-fachärztliche Abklärung ist wichtig, dann natürlich auch eine individuell passende Pflege, dann bei starkem UV-Einfluss auch an den Schutz denken. Und wir wissen auch, dass es inzwischen Daten zur Hormontherapie gibt, die auch positive Effekte auf die Haut zeigen, wie Elastizität und Kollagen. Aber man darf ausdrücklich eine Hormonersatztherapie nicht allein wegen der Hautalterung empfehlen. Also das ist nicht nach neuestem Stand empfehlenswert.
Hast du denn noch mehr Tipps, die wir so im Alltag auch umsetzen können?
Ja, also was natürlich ganz wichtig ist, ist ausreichendes Trinken, weil der Körper besteht nun mal aus Wasser. Das Bindegewebe ist sehr, sehr durstig und ich würde hier immer auch empfehlen Silizium, weil das Silizium die Substanz ist, die das Bindegewebe stärkt. Also zum Beispiel hatte ich, glaube ich, hier schon mal in einer anderen Podcast-Folge genannt, sowas wie Brennnesseltee, Ackerschachtelhalmkrauttee oder Silizium aus der Apotheke, aus Schützlersalz und eine nährstoffreiche Ernährung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt jemand zu Hautunreinheiten neigt, würde ich auch hinterfragen, ob er vielleicht ein Problem hat mit zu viel Vitamin B12. Also auch zu viel Vitamin B12 kann Hautunreinheiten bedingen. Und jetzt kommt's. Das passiert aber nur, wenn man zu wenig Biotin hat. Und Biotin ist auch eine ganz wichtige Substanz für gesunde Haut, Haare und Nägel. Und es ist auch ganz, ganz wichtig für die Mitochondrien. Es ist ja auch ein B-Vitamin. Und deswegen sollte man das einfach berücksichtigen, wenn man ein B-Vitamin einnimmt, auf ein bioaktives B-Vitamin achten und auf einen ausreichenden Biotin-Gehalt in dem Präparat. Wenn man ausreichend mit Biotin versorgt ist, dann passiert auch nicht eine komisch auf einmal urplötzlich auftauchende Akne unter B-Vitamineinnahme.
Aber auch das wieder abklären lassen und nicht einfach nehmen, ne?
Also grundsätzlich bin ich ein Fan davon, unter Nährstoffen eine Diagnostik zu machen. Und wenn man es wirklich so sagt, wie es ist. Ich finde es spooky, was hier alles unterwegs ist im Thema Nahrungsergänzung. 2018 oder 2019 gab es unter 10.000 registrierte Nahrungsergänzungsmittel. Inzwischen sind wir im fünfstelligen Bereich und wir haben hier keine Regulierung. Der Markt ist unterreguliert und weil das Lebensmittelrecht ist, macht das die ganze Sache noch hochproblematisch. Und was ich ganz, ganz oft sehe, dass wenn Menschen zu mir kommen zu einem Vorsorge-Check-up, dann prüfe ich solche Sachen natürlich. Und ganz oft sehe ich dann, dass Menschen trotzdem einen Magnesiummangel haben oder Selenmangel oder Zinkmangel oder B12-Mangel. Und dann, und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dann sagen ganz viele, aber ich schlucke doch was. Und da sieht man eben, wie wichtig es ist, erstens mal natürlich, dass man misst, damit man sich nicht überdosiert, aber auch um zu erkennen, funktioniert denn die Nahrungsergänzung ausgiebig? Und dann muss man natürlich auch wissen, alles, was wir einnehmen, über Ernährung, über Kapseln, wenn man zu viel einnimmt, das muss alles die arme Leber verstoffwechseln. Also viel ist nicht immer viel, weniger und qualitativ ist einfach mehr und es sollte seriös ärztlich kontrolliert sein. Es ist wirklich sonst bedenklich. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die sich mit Selen überdosiert haben. Auch zu viel Vitamin B6 kann Insulinresistenz fördern. Wenn man zum Beispiel B-Vitamine nicht bioaktiv einnimmt, kann das sogar neurologische Symptome triggern. Auf die Idee musste aber erstmal kommen. Und dieses Wissen ist halt einfach nicht weit verbreitet. Und es ist problematisch, wenn in diesem Markt wirklich auch einfach, ja, um des Vertriebs wegen so viel auf den Markt geschüttet wird und das Hintergrundwissen nicht da ist. Deswegen versuchen wir ja auch hier die Verbraucher zu unterstützen und zu schützen.
Mhm. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass Nahrungsergänzungsmittel keiner Studien bedürfen, ne? Also das ist ja in Deutschland auch so, dass ein Nahrungsergänzungsmittel, das auf den Markt kommt, eben nicht mit Studien belegt sein muss.
Ja, und was ich auch noch jedem dringend empfehlen kann, ein seriöses Nahrungsergänzungsmittel hat GMP-Zertifikate, also die Good Manufacturing Practice, GMP. Das heißt jetzt nicht, dass auf jedem Produkt, auf der Packung das draufsteht, dass es dieses Prädikat hat. Mhm. Aber Hersteller, die diese Qualifikation haben, die schreiben das auch ausdrücklich auf ihre Seite. Mhm. Es gibt also wirklich gute Zertifikate und Bio-Zertifikate alleine reichen nicht aus. Also nur weil etwas Bio ist, heißt es nicht unbedingt, dass das per se besser ist. Dieses GMP-Zertifikat ist um Längen wichtiger und hilfreicher, weil es bedeutet auch, dass jeder Schritt der Herstellung überwacht ist, kontrolliert ist und es eine pharmazeutische Qualität entspricht. Hm. Und das, da kann man dann wirklich schon mal etwas Spreu vom Weizen unterscheiden und auch gucken, ein B-Präparat sollte nicht Vitamin B6 draufstehen, sondern bioaktives B6. Und sonst einfach kurz das Handy nehmen, fragen, Abkürzung für bioaktives B6 und dann weiß man gleich, ob das was Vernünftiges ist.
Ein kurzer, aber wichtiger Ausflug.
Danke, genau.
Anne. Ja, dann sind jetzt die Haare dran. Wir hatten es gerade schon. Ne? Haare können ausfallen, sie können weniger werden. Wie leiden unsere Haare denn noch unter der Hormonveränderung?
Also hormonelle Schwankungen sind wirklich eine der häufigsten Ursachen für Haarausfall bei Frauen. Das kennen viele auch während der Veränderungen in der Schwangerschaft, genauso wie nach der Geburt. Das nennt man postpartales Effluvium, also das Haarausfall nach der Geburt, einfach weil das auch so viel Stress ist. Also ist ja ein riesiges Ding, ein gewaltvolles Lebensereignis, so eine Geburt. Und natürlich rund um die Wechseljahre. Oder auch durch das Absetzen der Pille oder anderer hormoneller Verhütungsmittel werden die Härchen einfach ein bisschen dünner. Und das Absinken des Östrogenspiegels oder auch der Anstieg von Androgenen kann den Haarzyklus immens durcheinander bringen und zu mehr Haarausfall führen. Und was man einfach nochmal zu dem Job sagen muss, den die Hormone hier machen, die Östrogene verlängern vereinfacht gesagt die Wachstumsphase des Haares, während ein relatives Übergewicht von Androgenen den Haarzyklus ungünstig beeinflussen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass jede Frau mit Haarausfall eben zu viel männliche Hormone hat wie Testosteron. Häufig ist es einfach ein Zusammenspiel aus der Hormonlage, genetischer Veranlagung, dann ganz wichtig dem Eisenstatus, dem Schilddrüsenstatus, dem Stress, der Nährstoffversorgung, also zum Beispiel Nährstoffe wie Eisen, was ich sagte, B-Vitamine und aber auch von Coenzym Q10.
Was ist denn normal an Haarausfall und ab wann sollte ich mir Sorgen machen?
Also es ist völlig normal, dass wir am Tag 50 bis 100 Haare verlieren. Und Menschen mit gesundem Haar, die lassen auch täglich neue Haare wachsen, um die verlorenen Haare zu ersetzen. Also das, was ich immer ganz schön finde bei meiner Friseurin, ich habe ja sehr, sehr feine Haare und manchmal denke ich auch, oh, das gehen jetzt aber ein bisschen mehr aus. Ich muss auch immer etwas dafür tun, um meinen Eisenspeicher aufrecht zu erhalten. Und sie sagt immer, Anne, mach dir keine Sorgen, da sind so viele Kleine, die nachwachsen. Also,
ja, schön.
Da kommen immer so kleine nochmal,
ja.
So kleine, Hühnchenhaare kommen dann nochmal raus, kleine Federn. Und übrigens im Alter von 50 Jahren leiden übrigens auch 85 der Männer unter Haarausfall. Also das Thema ist einfach auch nicht weiblich. Und was mir bei den Männern im Moment noch sehr leid tut, das Thema Wechseljahre, Hormone beim Mann wird ja, finde ich, immer noch viel zu wenig berücksichtigt.
Aber Anne, die Männer haben doch keine Wechseljahre. Sag das mal einem Mann. Ich weiß nicht, wie es bei deinem ist, aber da hören doch die meisten nicht hin.
Ich finde, aufgeklärte Männer, also ich erlebe das in meiner Praxis in der Vorsorgesprechstunde, die wollen auch wissen, wie es mit den Hormonen aussieht.
Ah ja, gut. Und aber vielleicht aus anderen Gründen, ja gut.
Wir gehen jetzt nicht in die Tiefgarage. Nein, aber das wollte ich einfach nochmal anmerken. Ja, also auch Männer haben hormonelle Umstellungen im Alter und das gehört eigentlich auch dazu. Ne? Man kann die Frau tunen, aber auch die Männer. Die dürfen wir nicht vergessen.
Dann machen wir dazu auch mal noch eine eigene Podcast-Folge. Was hältst du denn davon?
Ja, genau.
Männer gerne. Und Hormone, ja, finde ich total spannend. Und ich glaube, da ist auch noch viel Aufklärung nötig, würde ich jetzt mal so behaupten.
Absolut. Und auch, ich meine, weißt du, ich denke mir immer, was wir jetzt wissen, ist ja ein Bruchteil, ein Nichts. Ich stelle mir immer vor, Wahnsinn, wenn ich in 500 Jahren nochmal auf die Erde kommen würde, was ich da alles getan hätte. Ich bin ja so ein Forschungsmensch und so ein neugieriger Medizin-Junkie sozusagen. Und dann denke ich mir, mein Gott, das hast du damals alles noch gar nicht gewusst. Und jetzt weiß man das. Ne?
Ja.
Deswegen, man muss sich auch immer kritisch hinterfragen und offen bleiben und neugierig bleiben. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Hormone wird noch ganz viel Wissen auf uns zukommen.
Ja, spannend. Dann bleiben wir noch kurz einmal bei den Haaren. Also ich habe gelesen, dass ja zum Beispiel auch so Sachen wie zu enge Frisur, ne? Also Frauen frisieren sich ja die Haare doch gerne auch mal zum Zopf, haben dann vielleicht einen zu engen Pferdeschwanz oder das Färben, das Glätten. Das kann ja auch alles den Follikel belasten und Haarausfall verursachen, oder?
Absolut. Also da bin ich manchmal auch nicht gerade sehr sanft zu meinen wenigen oder zu meinen zarten Härchen, weil ich natürlich in der Praxisarbeit auch sehr oft dann doch mir die Haare zusammenbinde. Und als ich neulich ein Shooting hatte für mein Buchcover vom neuen Buch, da habe ich eine ganz, ganz liebevolle Stylistin und die bändig dann immer in die eine Strähne von mir, die will nicht sitzen. Also ich glaube, das ist das einzig richtig Störrische an mir, ist diese Haarsträhne rechts. Ich habe ihr schon einen Namen gegeben, Lucy.
Oh.
Also Lucy ist wirklich borstig. Und was da alles an Hitzestyling, ich dachte, und dann kommen immer noch diese Spraywolken auf einen nieder. Ich denke dann immer abends, so meine kleine Leber, du kriegst jetzt einfach noch ein bisschen was Gutes und mach mir dann nochmal Lebertee oder schluck was für die Leber. Aber du hast recht, dieses zu enge, zu häufiges Färben, Klettenhitze, Stylung sind belastend für Follikel und können eben auch Haarausfall zünden.
Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage, Anne. Nehmen denn unsere Haare diese Wirkstoffe, wenn wir da zum Beispiel Haarspray oder so ein Hitzeschutzspray oder eben diese Farbe, geht das auch in den Blutkreislauf über bei uns? Also das ist jetzt mal so eine ganz andere Frage.
Ja, natürlich. Also ich meine, die Haare, das finde ich ja so interessant. Das ist auch so ein Satz, der mir gerade einfällt aus dem Buch. Also sorry, wenn ich da, da habe ich ja 4 Jahre jetzt dran geschrieben und recherchiert. Aber ein Satz kommt mir gerade aus dem Buch. Das fand ich so interessant, dass quasi alles, was bei uns lebendig ist, durch Totes geschützt wird. Also die Haare und die Nägel sind ja totes Material.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt den Haarspray unten am Haar haben, dann ist die Eintrittspforte noch etwas weiter weg. Aber ich denke, was alles, was auf der Kopfhaut so direkt drauf sitzt,
landet,
das geht natürlich über die Haut in den Körper rein. Das sehen wir ja bei hormoneller Ersatztherapie, wenn man sich vorstellt, dass eine erbsengroße Menge an Hormonen in den Körper eingreift, in die hormonelle Balance, dann liegt es ja auf der Hand, dass alles, was wir da oben auf die Kopfhaut schmieren, nicht weniger stark eintritt.
Das ist schon sehr interessant, was wir da alles...
Ja, ich brenne ja für diese umweltmedizinischen, toxikologischen Aspekte und komme da immer ein bisschen vor wie eine Mahnerin in der Wüste, wo ich nur mein eigenes Echo höre. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, und gerade das Aussehen ist ja dann auch wichtig. Ja, wir machen ja doch einiges oder vielen ist das Aussehen so wichtig. Und dann sind natürlich gerade, wenn die Haare dann betroffen sind und dann auch ausfallen und weniger werden. Ich kann mir dann vorstellen, das ist für manche Frauen auch sehr belastend.
Ja, aber ich würde da auch mal hinterfragen, was mache ich mit meinen Haaren? Und würde vor allen Dingen die Themen Ernährung, Darmgesundheit, Eisen, Nährstoffversorgung, Eiweißernährung, also Eiweiß im gesunden Maß, nicht übertriebenen Maß, keine Süßstoffe und Coenzym Q10 und die Hormone checken lassen. Wenn man aber jetzt wahnsinnig viel Haare da im Abfluss findet, dann würde ich das auch medizinisch immer abklären lassen. Also wirklich, wie gesagt, Eisenspeicher, Schilddrüse klären lassen. Und man kann natürlich auch die Haare sich hausärztlich nochmal besser unter die Lupe nehmen lassen.
Was sagst du denn, bei weiblichem Haarausfall sind ja auch so lokale Therapien gut etabliert, so anti-androgene Ansätze, Spironolacton, habe ich hier gelesen. Was sagst du dazu?
Ja, ich denke, da braucht es noch viel, viel mehr Forschung. Das Spironolacton ist auch ein Präparat, was man aus der Medikation von Herzerkrankungen kennt. Ich würde, bevor ich anfange, jetzt ein Präparat einzuwerfen, was auch massiv in den Elektrolythaushalt eingreift, immer erstmal das kleine ABC machen. Also wirklich gucken, wo kommt denn die Ursache überhaupt her? Und dann kann man natürlich auch in der langen Straße, die man dann da lang fährt und nach Ursachen forscht, dann auch mal auf solche Lösungswege stoßen und sie individuell prüfen.
Jetzt ist es ja so, dass sich der weibliche Körper gefühlt das ganze Leben über verändert. Wir starten, wir kommen auf die Welt, dann kommt die Pubertät, dann kommt vielleicht die erste Schwangerschaft, dann kommt die Menopause mit all ihren Facetten und so weiter und so fort. Wie ist es denn mit Hormontherapien gegen eben diese eben genannten Hautprobleme und den Haarausfall anzugehen, wenn, wir haben es eben schon gesagt, Eisen und Schilddrüse in Ordnung sind?
Also man muss ganz, ganz klar sagen, auch wenn einige das vielleicht jetzt nicht ganz so gerne hören, aber die aktuelle Fachliteratur betont ausdrücklich, dass Hautveränderungen, dass Haarveränderungen zwar ja auch mit der Menopause und einer Veränderung der Hormone, also Östrogenabfall, zusammenhängen, aber eine Hormonersatztherapie dafür nicht allein als Lösung gilt. Und klar sind die Wechseljahre ein Wendepunkt und viele der Beschwerden, auch Haarausfall, kann auch schon in der Übergangsphase vor den Wechseljahren auftreten. Wir müssen aber immer wieder auch einordnen, nicht jede Frau hat dieselben Symptome, jeder Mensch ist anders und das ist ja auch gut so. Manche merken Haarveränderungen oder Hauttrockenheit, andere sagen, oh, mein Schlaf ist schlechter oder ich habe Hitzewallungen. Das ist einfach sehr wichtig, dass wir nicht nur über klassische Wechseljahresbeschwerden sprechen sollten, sondern über ein großes Spektrum hormoneller Veränderungen und auch eine Hormonersatztherapie, die sehr hilfreich sein kann, muss aber im individuellen Fall immer sorgfältig von erfahrenen Kompetenzen im Nutzen-Risiko abgewogen sein. Also sowohl die Indikation ja oder nein und dann auch die Frage der Dauer. Und nochmal, für schöne Haut, für dichte, volle Locken ist es keine anerkannte Lösung.
Die Hormonersatztherapie.
Genau.
Okay,
genau.
Was können wir denn dann machen?
Also zum Beispiel könnte man auch mit Phytoöstrogen erstmal nachhelfen. Das ist zum Beispiel in Leinsamen, die sind sehr reich davon. Diese Stoffe, die man übrigens auch in Soja findet, die sind seit Jahren gut untersucht. Wir wissen, dass die Wirkung natürlich deutlich schwächer ist als bei einem körpereigenen Östrogen und man darf das auch nicht mit einer Hormonersatztherapie gleichsetzen.
Ja, es ist und bleibt spannend, aber was können wir denn sonst noch machen? Also jetzt so wirklich alltagstauglich, was kann ich da machen?
Also was man alltagstauglich machen kann, ist zum Beispiel die Ernährung, mein Leib- und Magenthema. Da muss man natürlich sagen, die Ernährung ist jetzt nicht das Wundermittel. Es ist aber ein wahnsinnig wichtiger zentraler Hebel. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine nährstoffreiche, eher mediterran geprägte Ernährung mit viel Gemüse, Obst, mit Hülsenfrüchten, Nüssen, Olivenöl und so weiter. Und warum ist das relevant für Haut und Haare? Weil Haut- und Haarfollikel empfindlich auf einen Nährstoffmangel reagieren und die Mitochondrien eben auch viele Nährstoffe brauchen. Das heißt, wenn die Gesamtversorgung mit Nährstoffen nicht stimmt, dann können die Phänomene Trockenheit, Haarausfall, Brüchigkeit von Haaren und Nägeln einfach stärker ins Gewicht fallen. Und die Ernährung, die reguliert die Hormone jetzt nicht so stark oder direkt wie ein Medikament, aber sie beeinflusst so ungemein Entzündungsprozesse. Die Stabilität des Blutzuckers hängt von der Ernährung ab und wie gesagt die Mikronährstoffversorgung. Und deswegen macht das in dieser hormonellen Übergangsphase, aber auch in jedem Alter des Lebens einen riesigen Unterschied. Wenn du jetzt fragst, was kann ich denn sonst noch tun? Dann würde ich natürlich auch immer ein Plädoyer halten für eine solide Lebensstil. Ja, Korrektur, liebevoll. Das heißt, für guten Schlaf sorgen, den Stress managen, von auch einer guten Pflege ausgehen. Also für die Haut heißt das Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist hier großes Thema. Eine gute Pflege, die jetzt nicht einen mit Giften zuknallt. UV-Schutz bei Bedarf und auch in einer maßvollen, guten Qualität. Und beim Thema Haare, wenn es jetzt ein bisschen delikater wird, würde ich diese genannten Nährstoffdefizite prüfen, die Schilddrüse prüfen und mich auch medizinisch vorstellen und auch schauen, wie sieht's mit den Androgenen aus, also den männlichen Hormonen, sowohl bei Mann als bei Frau ein wichtiges Thema.
Können wir denn auch was über Nahrungsergänzungsmittel machen? Du hast eben schon ein paar genannt, aber was gibt's denn so für Supplementierungen, die bei dünnen Haaren helfen oder bei Haarausfall oder eben der schlechter werdenden Haut, dass wir auch ein bisschen was von innen noch machen können, zusätzlich?
Ja, also von innen ist die Ernährung das A und O. Also wir dürfen auch Nahrungsergänzungsmittel nie als Wundermittel sehen. Sie sind, wie der Name schon sagt, Ergänzung zur Ernährung. Und sie können aber absolut sinnvoll sein, wenn ein Mangel nachweislich vorliegt und die Ernährung eine Lücke lässt. Und für Haut und Haare empfehlen sich zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren in, auch wenn ich mich wiederhole, Omega Safe, frisch gepresster Qualität. Wichtig für die Haare sind Zink, Eisen, Vitamin D und auch Biotin. Also ein gutes B-Komplexpräparat, was Biotin liefert oder Biotin auch separat. Und was mir ganz wichtig ist, auch die Darmgesundheit gehört bei, gerade beim Thema Haut und Haare mit ins Boot. Also ein Thema Darmaufbau ist immer spannend. Wer sich da belesen will, da gibt's ja auch ein ganzes Kapitel im Buch Energy dazu. Und was mir auch am Herzen liegt, man sollte nie blind supplementieren, sondern auch ursachenspezifisch vorgehen. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Eisenmangel hat, sollte den auch beherzigt ausgleichen über Ernährung und Nahrungsergänzung. Und wer Schilddrüsenprobleme hat, dem hilft es natürlich auch immens, die Schilddrüsenarbeit zu unterstützen. Zum Beispiel gibt es da aus Erfahrung exzellente Beispiele, wie stark sich die Schilddrüse unter einer glutenfreien Ernährung verbessern kann. Wer sich dafür interessiert, den lade ich sehr herzlich ein, bei www.docfleck.de sich hier zum Thema glutenfrei aufzufrischen. Das ist ein riesiger Punkt. Und was der Schilddrüse auch hilft, ist zum Beispiel Leber, die Leberstärkung, ein Leberwickel, ein Löwenzahntee, Mariendistelpräparate. Das sind auch hilfreiche Strategien, die dann indirekt auf Haut und Haare wirken. Und was ganz wichtig ist, eine echte Verjüngungskur für die Haarwurzel ist für mich das Q10. Da gibt's wirklich hervorragende Schlüsselstudien. Man hat die Wirkung von Q10 direkt auf das menschliche Haarfollikel gemessen und man sieht, mit dem zunehmenden Alter lässt die Aktivität der Mitochondrien, also der Zellkraftwerke im Haarfollikel nach. Und wir sehen, dass wenn man Coenzym Q10 ergänzt, spezifische Keratine, also die Proteine, aus denen das Haar besteht, signifikant angeregt werden. Das heißt, man muss hier wirklich sagen, Coenzym Q10 ist ein hochpotenter Anti-Aging-Wirkstoff für die Haarwurzel, weil es eben die Haarfollikel energetisch aktiviert und gleichzeitig schützt es auch vor oxidativem Stress. Und ich würde es vor allen Dingen nicht nur jetzt topisch empfehlen, das sieht man ja manchmal, ist auch ganz süß, wenn manche sagen, ja gut, Q10 kenne ich von der Hautcreme.
Ja.
Das gibt es ja auch in Shampoos und so weiter. Ja, auch das kann diese Keratinsynthese pushen, aber ich würde es vor allen Dingen oral auch Nahrungsergänzung befürworten, und zwar bevorzugt als bioaktives Ubiquinol, weil das den Q10-Spiegel im gesamten Gewebe des Körpers erhöht und weil der Körper, inzwischen geht man schon davon aus, dass er schon ab dem 25. Lebensjahr immer weniger Q10 selbst herstellt, profitiert dann eben nicht nur die kleine Haarwurzel da oben, sondern der gesamte Körper. Und das ist einfach eine ganz wichtige Sache übrigens. Für mich ist Q10 eins der allerwichtigsten Dinge in meiner Nahrungsergänzung. Hm.
Eigentlich ist es ja sowieso schon der Wahnsinn, dass wir überhaupt noch 80 und 90 werden, wenn ab 25 das alles schon wieder rückläufig ist in unseren Körpern. Ich staune ja immer wieder.
Man lernt nie aus. Aber zum Beispiel, auch wenn ich jetzt so einen ganz anstrengenden Tag habe, ich habe immer ein Q10-Spray dabei, in der Tasche oder im Rucksack, und dass man sich das einfach über die Zunge ja zuführen kann. Übrigens habe ich schon, ich bin ja auch lange notärztlich tätig gewesen, und wenn man dann im Notarzt in der Versorgung einen akuten Herzinfarkt oder jemanden kritischen versorgen musste, hatte ich immer privat ein Q10-Spray dabei und habe auch Q10 eingesetzt. Das ist leider ist Q10 ja nicht günstig. Ne?
Bei den Patienten hast du es eingesetzt?
Ich habe es bei den Patienten eingesetzt. Ja gut, auch eine schöne Idee. Erstmal gönne ich mir selber einen Hub auf die Zunge. Ja. Wenn man Asthma-Anfall managt, habe ich immer zu meinen kleinen Weißkitteln, ich war ja lange an der Uniklinik Beauftragte für die Ausbildung der Jüngeren. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Da habe ich immer gesagt, wenn ihr einen Asthma-Anfall seht, dann fühlt mir erstmal euren Puls, holt tief Luft, weil da wirst du nervös, wenn du das noch nicht gesehen hast. Du musst ja cool bleiben und konzentriert. Nee, in dem Fall habe ich es nicht mir auf die Zunge gesprüht, sondern auch den Patienten, weil das wäre auch eine ganz spannende Studienarbeit für die Notfall- und Intensivmedizin, wenn man mit Q10 arbeitet, weil du natürlich das gesamte Energielevel verbesserst, und der Körper darf, wie wir als Gesellschaft, nie in eine Energiekrise kommen. Also Blackout ist nie gut.
Ja. Nee, absolut nicht. Es war wieder eine sehr aufschlussreiche Folge. Vielen Dank, Anne.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Und in der nächsten Folge kümmern wir uns einmal mehr um Longevity mit dem Schwerpunkt Bewegung. Wir sind ja immer für die kleinen Hebel mit der großen Wirkung hier bekannt bei Dr. Anne Fleck. Und deswegen setzen wir da ganz basic an. Abonniert uns gerne auf RTL Plus, und wo auch immer ihr uns hört, empfehlt uns gerne weiter, und dann hören wir uns nächsten Mittwoch.
Bis nächsten Mittwoch, und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.